Ihr habt mitbekommen, heute sind Wahlen. Klar. Habt ihr schon gewählt? Nicht? Wollen wir eine Wahlempfehlung? Soll ich hier mal eben von hier aus eine kleine Wahlempfehlung geben, was ihr gleich so zu wählen habt? Das kann ich von hier aus gar nicht. Warum kann ich es nicht? Also ich könnte es natürlich schon, aber warum sollte ich es nicht tun? Weil es nicht mein Auftrag ist und es dieser Text ja auch gar nicht hergibt. Ich könnte natürlich etwas reinlegen, aber ich soll ja nichts reinlegen, ich soll ja was rauslegen, also ich soll ja was auslegen. Ich sollte erstmal ein bisschen weiterkommen. Kommt. Das ist der Gedanke noch vom letzten Mal. Ich würde gerne weiter. Wollen wir die Predigt vom letzten Mal noch wiederholen oder kriege ich es irgendwie geregelt hier weiter zu? Weißer Pfeil nach rechts heißt doch. Hier muss ich irgendwas Freigabe beenden. Ich muss hier nichts machen, ich muss mich nur ruhig verhalten. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Kai steht auf, läuft. Ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr euch nicht erinnern könnt oder in eurer Bibel nochmal zurückschaut, 1. Jakobus, da war so etwas ganz Komisches und dieses ganz Komische hieß Prüfungen. Hier steht auch Anfechtungen. Jetzt gehen wir heute weiter mit Anfechtungen, aber heute sind wir nicht mehr bei Prüfungen, sondern heute ist eine andere Auslegung des Wortes Anfechtung, denn heute sind es keine Prüfungen, heute sind es Versuchungen. Und das ist, so habe ich es zumindest gelesen, im Griechischen das gleiche Wort, aber mit einer anderen Bedeutung, mit einem anderen Schwerpunkt, mit einem anderen Ursprung. Zwar das gleiche Wort, aber ein vollkommen anderer Gedanke. Aber Jakobus schreibt ihn in einem Zusammenhang, nämlich zuerst redet er über die Prüfungen und dann redet er über die Anfechtungen oder in dem Falle hier besser übersetzt Versuchungen. Und es hat einen Grund, weil es sieht für uns erstmal, wenn wir draufschauen, ziemlich gleich aus. Und wenn wir nicht so recht wissen, womit haben wir es denn jetzt gerade zu tun, könnten wir in eine falsche Kerbe gehen, könnten wir das Ganze falsch deuten, könnten wir vielleicht auch die falschen Leute dafür verantwortlich machen, dass wir auf einmal in einer Versuchung sind, wo es doch eigentlich eine Prüfung ist. Oder wir könnten meinen, es ist eine Prüfung und halten uns so stolz dafür, dass wir die jetzt geregelt kriegen, befinden uns aber gerade in einer tierischen Versuchung. Und die Lösung, oder zumindest der Weg, wie man damit am besten umgeht, war beim letzten Mal, wenn ihr nun in diesen Prüfungen seid, dann war die Lösung in der Prüfung, bitte Gott, dass er dir da die Weisheit schenkt, überhaupt erstmal zu blicken, wo bin ich denn jetzt überhaupt drin, was ist das denn jetzt gerade, wie habe ich diese ganze Sache einzuordnen? Und um nicht das vom letzten Mal nochmal zu wiederholen, wer ihn da irgendwie nochmal, der einfach nochmal reinhören möchte, kann das natürlich gerne tun. Heute ist der ganz andere Schwerpunkt, heute ist der Schwerpunkt Versuchungen. Und das kennen wir alle, Versuchungen erleben wir mehr oder weniger tagtäglich. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit richtig um? Richtig umgehen heißt, wie wende ich Gottes Wort, auf diese Situation an? Und dazu muss ich sie natürlich erstmal richtig einsortieren. Und dazu möchte der Jakobus uns auf praktische Art und Weise ein bisschen helfen. Und die Überschrift, Versuchungen kommen niemals von Gott. Also, wenn du in einer Versuchung bist und denkst, gerade Gott meint es nicht gut mit dir, dann hast du schon einen Fehler gemacht, weil du hast Gott irgendwie die Verantwortung gegeben für diese Situation, in der du jetzt drin bist. Und beim letzten Mal habe ich ja noch so gesagt, ja, all diese Dinge, die uns jetzt hier passieren, diese Prüfungen, die kommen von Gott oder kommen auf jeden Fall an Gottes Schreibtisch nicht vorbei. Also die hat in jedem Fall Gott die Hand darüber. In der Versuchung ist Gott auch mit dabei, aber auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich nicht als der, von dem sie kommen, sondern der uns da durchbringen will. Aber dazu von der rechten Art und Weise damit umzugehen, gleich ein bisschen mehr. Jakobus 1, Abvers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Weil das ist nämlich unser erster Gedanke, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Oder unserer Frau, unserem Mann oder dem Arbeitskollegen. Er sage bloß nicht, er werde von Gott versucht. Denn Gott, dem alles Böse fremd ist, kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde oder Lust gereizt bzw. fortgezogen oder gelockt wird. Danach Wer die Lust, Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet aus oder vollendet bzw. ausgereift ist, gebiert sie den Tod. Nochmal zur Erinnerung, was in Klammern steht, sind andere Übersetzungen. Der Text, der da vorne steht, ist Schlachter 2000. Gut, in welcher Versuchung stehst du gerade? Wahrscheinlich in einer anderen Versuchung, wie ich stehe. Und das macht auch Sinn, weil wenn wir nämlich in der gleichen Versuchung wären, jeder in der gleichen Versuchung, dann wäre es viel einfacher, damit umzugehen, weil dann hätten wir ja alle die gleichen Probleme. Weil wir aber in unterschiedlichen Versuchungen sind, müssen wir auch unterschiedlich damit umgehen, müssen wir immer wieder auch auf Gott uns zurückwerfen lassen und müssen wir anerkennen danach, dass wir von Gott individuell geschaffen sind, sowohl in der Versuchungsseite, wo wir halt versuchbar sind, für den einen ist halt Macht ein Problem, für den anderen ist halt Geld ein Problem, für den jeden Einzelnen ist es halt in einer Situation ein Problem, damit richtig, und richtig heißt jetzt nicht kopfmäßig, sondern geistlich damit umzugehen. Und diese Versuchungen sind da, und warum sind sie da? Weil wir gefallene Menschen sind. Und nicht nur, weil wir gefallene Menschen sind, sondern weil wir Menschen überhaupt waren. Adam und Eva waren auch versuchbar. Und ihr wisst, wie die Versuchung ausgegangen ist. Sie sind dieser Versuchung erlegen. Der Teufel hat sich etwas ausgedacht und der Teufel hat sie in dem Punkte bekommen. Hat sie gekriegt, hat sie zu Fall gebracht. Und der Teufel ist natürlich der Versucher, der Widersacher schlechthin. Und das dürfen wir bestimmt auch nicht kleinreden. Aber wir dürfen dem Teufel nicht die Schuld geben, dass wir in der Versuchung gefallen sind. Der Teufel hat das in die Herzen der Adam und Eva nicht reingelegt, sondern er hat es gesehen, dass es ihnen in den Herzen ist. Und dann hat er es getriggert und dann sind sie gefallen. Das Böse ist in unseren Herzen. Ich kann euch das zum Beispiel mal aus Markus 7 vorlesen, wo drin steht, was in unserem Herzen alles drin ist. Wie schlecht, wie verdorben, wie falsch wir sind. Aber das wollen wir nicht wahrhaben. Wir denken, wir glauben, wir hoffen immer, wir sind ja so gut und wir brauchen nur ein bisschen Erziehung, wir brauchen nur ein bisschen Korrektur, wir brauchen nur ein bisschen, nein, wir brauchen nicht ein bisschen, sondern wir brauchen eine vollkommene Sinnesänderung, Geistesänderung, Veränderung. Und jeder von uns ist in einem gewissen Punkte versuchbar. Das ist nicht sündig, das ist erstmal natürlich gegeben. Die Frage ist nur, wie gehst du in dieser Versuchung mit diesem Problem um? Und wie gehst du damit um, wenn jemand anderer dir von seiner Versuchung, von seinen Problemen, von seinen Niederlagen erzählt? Das Falscheste, was du machen kannst, ist gar keine Sünde. Das Zweite, was du falsch machen kannst, da hast du ein Problem. Ich habe damit natürlich kein Problem. Hast du vielleicht auch nicht mit dieser Sache ein Problem, aber du hast mit einer anderen Sache ein Problem. Weil jeder von uns ist in einer, mindestens einer Situation, einer Gegebenheit, einem Problem noch nicht da, wo er sein sollte, wo Gott ihn haben möchte. Und ich sage euch, jeder. Das gilt für 100% der Menschen. Und jetzt benutzt der Jakobus hier so ein Bild, das ist das Bild der Schwangerschaft, also auch wie man zu dieser Schwangerschaft überhaupt hinkommt. Man, ja, diesen ganzen Prozess danach, er macht das hier dann halt, dieses sexuelle Bild danach, man sieht jemanden, man begehrt diesen Menschen, man kommt mit diesem Menschen in geschlechtlichen Kontakt danach und durch diese ganze Sache, kennt das ja mit Schwangerschaft, wie das entsteht, nach 9 Monaten gibt es danach das Kind und die ganze Sache ist danach, die Geburt ist geschehen. Und dieses Beispiel überträgt er jetzt hier danach, wie man in Versuchung gerät und wie es passiert, wenn man in einer Versuchung erliegt, also fällt. Das passiert nicht einfach mal so. Das passiert nicht einfach mal so, du siehst danach irgendetwas und ja, bumm, liegst du da, sondern in der Regel ist es so, dass etwas in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deinem Wesen, in deinem Bewusstsein, in deiner Selbstdarstellung über eine gewisse Zeit gereift ist. Beispiele. Auf der Ebene, wo du gerade versuchbar bist, wirst du es bestimmt für dich merken, dass du nicht einmal gefallen bist, sondern dass vorher schon in deinem Leben einiges passiert ist. Wollen wir das Beispiel Pornografie nehmen? Wollen wir das Beispiel Geiz nehmen? Wollen wir das Beispiel Macht nehmen? Das sind Sachen, die wachsen und sind nicht einfach so da. Aber wenn wir danach fallen, haben wir das Gefühl danach, diese eine Sache, dieser eine Triggerpunkt, dieses eine war es danach. Das ist die Geburt. Aber vor der Geburt ist schon eine Menge passiert und dafür ist nicht Gott verantwortlich. Tut mir leid, dafür bist du und dafür bin ich persönlich verantwortlich, weil diese Sache kommt nicht von Gott. Diese Sache ist keine Prüfung, diese Sache ist eine Versuchung. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Niemand sage, er werde durch die Umstände versucht, obwohl diese Umstände es auslösen. Und auch deine blöde Vergangenheit, dein Vater, deine Mutter sind nicht schuld an der ganzen Sache, dein Chef ist nicht schuld. Du bist ganz alleine schuld, dass du in dieser Versuchung zu Fall kommst. Aber diese Dinge passieren in deinem Leben und diese Leute und diese Sachen haben einen gewissen Einfluss darauf. Aber die Verantwortung trägst in diesem Falle du ganz alleine. Und dann kommt, wie dieses Ganze weitergeht, und am Ende dieses gebiert den Tod, übertrage es auf geistliche Ebene, gebiert den geistlichen Tod in dem Moment, wo du der Versuchung nachgelegen bist, also Gott, also dem Widersacher, dem Teufel mehr geglaubt hast oder dir selber und deiner Lust, deiner Begierde, das Adam und Eva ist immer ein schönes Beispiel dafür, wo du das halt mehr geglaubt hast, wo es wichtiger für dich war, was hat der Teufel dir nicht alles gesagt, aber im Endeffekt hat der Teufel das getriggert, was in ihren Herzen drin war. Und so passiert es uns dann auch, man macht uns irgendwelche Dinge lieb und schön, das muss nicht Werbung sein, das kann alles sein. Es löst nur das aus, was eh schon in unserem Herzen ist. Und dieses gebiert nachher den Tod, heißt nicht, dass wir nachher sterben, wenn wir gesündigt haben, sondern in dem Moment ist unsere Beziehung zu Gott tot. Die kann natürlich am nächsten Tag wieder durch Vergebung und Buße, also durch Buße und Vergebung in der Reihenfolge, wieder erneuert werden. Aber in dem Moment haben wir uns entschieden, nicht Gott zu vertrauen, sondern dieser Lust, dieser Begierde, dieser Sünde nachzugehen. Eine Sache vielleicht noch so, bevor ich die nächste Folie mache. In der Bibel, in euren Bibeln steht wahrscheinlich, als Jesus in der Wüste war und von der Schlange, also vom Teufel versucht wurde, steht es wahrscheinlich überschrieben mit die Versuchung Christi. Es steht halt einfach so da, es gehört jetzt nicht, ihr wisst ja, Bibel, die Überschriften sind nicht unbedingt eingegeben. Die Frage ist jetzt, war es für Jesus überhaupt eine Versuchung? War es für Jesus eine Versuchung, was der Teufel ihm so angeboten hat? Nach meinem Verständnis, nein. Und warum nicht? Weil Jesus durch diese Dinge, die der Teufel ihm da angeboten hat, überhaupt nicht versuchbar war. Wenn Jesus ihm danach, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, was willst du denn, die gehören mir sowieso schon. Ja, ist ja wahr, ne? Aber diese Dinge danach, die der Teufel ihm halt angeboten hat, die hat er, also der Teufel ihm aus seinem Herzen, aus seinem Verständnis oder wie er die Menschen halt hat, kam da angeboten. Und für Jesus war es keine Versuchung, weil es hat ihn nicht berührt. Für jeden von uns wäre eine von dieser drei Punkten die Niederlage schlechthin gewesen. Jeder von uns, ich habe es ja schon gesagt, fällt in einem Punkt und der Teufel probiert es halt aus. Es ist doch vollkommen egal, ob du beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Mal fällst. Wenn du fällst, hat er gewonnen. Aber es gibt ja den geistlichen Weg, der Weg heißt danach, zurück zu Gott. Gott ist reich an Erbarmen, er wird jedem vergeben, er wird uns wiederherstellen, er wird uns, das wissen wir alles. Aber die Versuchung, nochmal zum Wiederholen, kommt niemals von Gott. Diesen Fehler dürfen wir auf gar keinen Fall machen, danach zu sagen, jetzt bin ich gefallen und Gott die Schuld zu geben, sondern die Schuld uns zu geben und dann wieder diesen Zustand des Todes aufzuheben, indem wir nämlich wieder zurückkommen zu Gott und dort dann Buße tun, Gnade empfangen, wieder Neuerung durch seinen Geist in uns erleben dürfen. Alles, was Gott gibt, ist gut und vollkommen. Sage ich euch nichts Neues darin? In der Versuchung fühlt sich das erstmal ganz anders an. Aber die Versuchung kommt nicht von Gott. Die Versuchung kommt nicht vom Teufel, aus unserem eigenen Herzen. Das ist für uns Menschen nicht sehr schön, das sagen zu müssen. Weil alles, was wir so in der Welt hören, sagt ja, wir müssen uns nur weiterbilden, wir müssen nur mehr Erfahrung sammeln, wir müssen einfach nur in der Evolution weiter steigen, wir müssen einfach nur die Technik, die Industrie, danach die Medizin, die entwickeln sich alle weiter und dann Pustekuchen, nix. Der Mensch muss sich ändern, aber der Mensch kann sich aus sich selber nicht ändern und der Mensch kann auch nicht besser werden. Geht nicht. Du kannst den Menschen nicht verbessern. Und der Mensch kann sich selber auch nicht verbessern. Du kannst auch nicht besser werden. Und da kannst du noch so fromm leben und noch so viele gute Werke tun. Und du selber kannst dich nicht verbessern. Aber alles, was Gott gibt, nicht was du aus dir heraus produzierst, sondern was Gott gibt, ist gut und vollkommen. Vers 16. irrt euch nicht, lasst euch nicht täuschen, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Werk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, dem Schöpfer der Gestirne, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel, also kein Wechsel von List und Finsternis, heute so, morgen so, wie wir am Anfang, wie wir letztes Mal gelesen haben, mit den Wellen, die hin und her schwappen, wenn du heute glaubst und morgen schon wieder zweifelst. Nach seinem Willen oder nach seinem Plan hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe bzw. seiner Schöpfung sind. Passt erstmal nicht so gut zusammen. Da redet er von Versuchung, jetzt redet er von vollkommenen Werken, jetzt redet er davon, was Gott alles tut in der Versuchung für uns ist Gott da und in seinem Wesen genauso, wie wenn wir nicht versucht werden, in seinem Wesen unwandelbar, in seinem Wesen gut, in seinem Wesen vollkommen, in seinem Wesen auch nicht so, dass er jetzt uns darin irgendwie, wie der Gedanke vorher, prüfen möchte, sondern in seinem Wesen treu und gerecht und beständig, und er sieht die Versuchung. Aber er wartet auch auf unsere Reaktion, und unsere Reaktion heißt nicht kämpfen. Unsere Reaktion heißt jetzt diesem Gott uns anvertrauen in der Situation der Versuchung. Sein Wesen wird hier beschrieben. Wie wird es beschrieben als? Und dann halt immer im Gegensatz zu dem Versucher, der uns in diese Situation danach zu Fall bringen möchte. Weil der möchte uns ja nicht helfen. Die Prüfung möchte uns helfen, dass wir erkennen, wo wir stehen und Gott näher kommen, Gott ähnlicher werden, wachsen. Die Versuchung möchte von der anderen Seite uns zu Fall bringen. Und deshalb hier so diese Gegensätze. Sein Wesen ist Licht und nicht Finsternis. Er ist Beständigkeit. Nicht Veränderung. Er ist Wahrheit, nicht Lüge oder Täuschung, weil diese Dinge passieren in der Versuchung. In der Versuchung, wenn wir dann erstmal liegen, wird der Teufel uns nicht wieder aufhelfen, sondern wird nachtreten, wird uns zeigen, dein Problem, du hast Schuld, du hast. Und wisst ihr was? Damit hat er recht, aber die Perspektive ist falsch. Der Teufel hat ein Ziel mit uns, Gott hat ein anderes Ziel mit uns. Grundlage, erkenne, woher der Wind weht. Wo kommt die Versuchung her? Sie kommt nicht von Gott. Und wenn sie nicht von Gott kommt, kommt sie von der Gegenseite. Und wenn Gott dich nicht versuchen will, sondern, dann weißt du, dass du dich in der Situation der Versuchung an Gott wenden kannst, an Gott wenden darfst, an Gott wenden sollst, musst. Weil wenn du es nicht tust, liegst du am Boden, liegst du über kurz oder lang am Boden. Und auch wenn du, sag mal eine Zahl von Jahren, die man gläubig sein kann, nimm so lange wie du willst, du bist 60 Jahre gläubig. Auch in 60 Jahren Gläubigkeit bist du nicht so gewachsen, nicht so reif geworden, dass du der Versuchung widerstehen könntest. Aus dir heraus. In Gott, mit Gott, durch Gott sind alle Dinge möglich und gerade die Dinge, die er verspricht und gerade da, wo er jetzt sagt, in der Versuchung, in deiner Versuchung bin ich Gott da, bin ich Gott bei dir, bin ich Gott, der sich verherrlichen möchte. Und da passiert auf einmal so etwas, wo du denkst danach, das geht über meine Kraft. Und weißt du was? Das Beste, was dir passieren kann. Nicht, dass es über deine Kraft geht, sondern dass du merkst, dass es über deine Kraft geht. Dass du merkst, das geht jetzt über meine Kraft. Weil so lange, bis du das nicht gemerkt hast, fängst du selber an zu kämpfen und zu machen und zu tun und überlegst dir, was mache ich jetzt und wenn der Teufel mich wieder versucht, dann werde ich ihm aber... Das ist nicht dein Auftrag, gegen den Teufel oder gegen die Dämonen oder gegen die Versuchung zu kämpfen, sondern es ist dein Auftrag, Gott darin die Chance zu geben, sich zu verherrlichen, sich als groß zu erweisen, sich als den, der Veränderung schenkt, zu offenbaren. Durch die Kraft seines Wortes, durch ihn, sind diese ganzen Dinge entstanden. Durch die Kraft seines Wortes, Schöpfungsbericht, 1. Mose, Gott sprach und es geschah. Gott sprach und es geschah. Durch die Kraft seines Wortes werden wir zu einer neuen Schöpfung oder sind wir zu einer neuen Schöpfung geworden. Das hast du nicht getan, das hat Gott durch sein Wort in dir bewirkt. Du bist wiedergeboren. Durch die Kraft seines Wortes, das sein Wort in dir gewirkt hat. Da sitzen zwei Leute da und hören sich die gleiche Predigt an und den einen trifft es, als Wort Gottes und der andere betrachtet es als, ja, hast du schön erzählt oder hast du schön erklärt oder waren tolle Worte. Oder. Aber den einen trifft es wirklich auf der Ebene, Gott hat zu mir gesprochen und Gott hat in mir etwas verändert und Gott sprach und es geschah. Und der andere beurteilt es halt einfach, war eine nette rhetorische Übung oder war irgendwie total daneben. Oder der beurteilt es auf einer anderen Ebene. Aber wenn Gott in dein Leben spricht, geschieht Veränderung. Und nicht nur bei 1. Mose, sondern immer. Aber bei 1. Mose sieht man es, wie gewaltig so etwas geschehen kann, wenn Gott ins Leben eingreift. Wie Naturgewalten sich verändern oder vielleicht noch die größere Veränderung, wenn Gott Menschenherzen verändert, wenn Gott dein Herz verändert, wenn auf einmal jemand, der x Jahre lang Rebell gegen Gott war, auf einmal im Herzen getroffen ist, weil Gott gesprochen hat und der schon 10-mal die Bibel gelesen hat oder schon x Gespräche geführt hat, aber auf einmal nicht mehr auf menschlicher, sondern auf Gottes Ebene angerührt worden ist. Gott sprach und es geschah. Gottes Worte sind lebensverändernd, lebensschenkend, Leben. Unsere Worte sind es oft überhaupt nicht. Wenn wir reden, passiert oft genau das Gegenteil. Denkt dran, ganz am Anfang, wozu, zu welcher Menschengruppe spricht Jakobus? Was ist sein Ziel? Warum schreibt er überhaupt diesen Brief? Praktische Theologie. Paulus hat das im Römerbrief sehr gut klar gemacht danach. Wie ist denn der Heilsweg? Wie sieht das Ganze denn aus? Wie muss man? Jakobus macht es sehr praktisch für unser alltägliches Christenleben. Und so traurig das für uns oft ist, unsere Worte können richtig gut sein. Unsere Worte können aber auch sehr zerstörend sein. Ihr kennt das Wort Rufmord. Man kann mit Worten, wer sich die letzte Zeit das zweifelhafte Vergnügen gegönnt hat, Bundestagsreden auch, aber so Wahlkampfveranstaltungen anzuhören, die sind ja alle toll und die anderen sind alle doof. Aber komplett, ne? Hat keiner, habe ich nicht gehört, dass einer mal etwas Gutes über einen anderen gesagt hat, außer er war vor Jahren mal in der eigenen Partei, dass Herr Merz mal was Gutes über Frau Merkel gesagt hat, habe ich ja erwartet. Aber dass mal jemand anderes aus der anderen Partei mal anerkennt, nix. Man macht sich nur runter. Gottes Worte sind lebensschenkend, unsere Worte sind oft nichts, aber sie sollen genauso sein wie Gottes Worte. Wenn wir in der Autorität Gottes reden, das heißt nicht nur, wenn wir die Bibel vorlesen, sondern wenn wir in der Autorität, in der Vollmacht Gottes reden, können unsere Worte, sollen unsere Worte genauso lebensspendend sein, mitunter auch tröstend, aber auch ermahnend, aber in dem Sinne dann halt verändernd, positiv verändernd, wie die Worte Gottes, der durch sein Wort bewirkt, nämlich Leben schenken, neues Leben schenken, Veränderung schenken, wirkliches, gutes, beständiges Wort Gottes als Saat in unsere Herzen pflanzen. Verse 19 und folgende. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell bereit zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der im Zorn des Mannes, des Mannes vollbringt, tut niemand Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ist Zorn Sünde?
Ja.
Jeder Zorn? Erstmal nicht. Wenn Zorn Sünde wäre, hätte Gott auch gesündigt, hätte Jesus auch gesündigt danach. Wenn Zorn Sünde wäre, dann wären wir alle nur lieb, ne? Dann hätten wir uns alle lieb, dann könnte jeder Selbstmordattentäter danach, der 20 Leute mitreißt danach, da sind wir ja nicht zornig über solche Leute, dann haben wir ja Mitleid mit dem Attentäter und die Opfer sind uns egal. Wenn Zorn nicht schlecht wäre, dann würden wir auch den Irrlehrer nicht aus der Gemeinde werfen und dann hätten wir auch nicht das Recht, emotional auf solche Sachen zu reagieren. Dann wären wir immer nur lieb und nett und da zeigt uns Jesus das vollkommene Beispiel, dass es halt nicht so ist. Aber in unserem Denken ist Zorn erstmal etwas Böses. Und warum? Weil dieser Zorn, an den wir denken, der Zorn ist, der aus unseren Herzen rauskommt, nämlich der uns in die Versuchung, also der die Reaktion auf die Versuchung ist, dass der, wir sind nämlich raus aus dieser Versuchung. Wir sind in einer Versuchung und wissen uns nicht anders zu helfen und reagieren mit Zorn. Eine Reaktion. Oder mit Wut. Oder mit irgendwas. Weil die menschliche Reaktion auf die Versuchung nicht ist, Gott zu suchen, sondern selber zu reagieren. Und weil wir merken, die zornigen Menschen sind ja oft die, die hilflos sind danach. Die fangen dann an rumzuschreien oder fühlen sich irgendwie überfordert oder. Die fangen dann an, menschlich zu reagieren. Und an diesen Zorn denken wir. Gottes Zorn ist durchaus überlegt. Gottes Zorn kann warten. Wenn du zornig bist und sofort drauf lospolterst, also polterst versteht er ja, den anderen sofort erstmal zack einen abwatschen, der hat mich jetzt beleidigt, der kriegt sofort einen mit, weil er mich beleidigt hat. Das ist natürlich menschlicher Zorn und da hält Gott nur überhaupt nichts vor. Und der soll langsam zum Zorn, also langsam zum Zorn heißt, der überlege sich erstmal, der schlafe erstmal eine Nacht darüber und dann kann er nochmal gucken. Sein Anliegen kann durchaus berechtigt sein, aber darauf Zorn, und dem Sinne, dem schlage ich jetzt, den kriegt jetzt erstmal, das lasse ich mir nicht bieten. Dieser Zorn ist sündig und dieser Zorn wird auch von Gott nicht gut geheißen. Denn in diesem Zorn vollbringt der Mann, auch die Frau, aber der Mann ist ganz besonders angesprochen, aber das ist jetzt wirklich, dass es hier erstmal um den Mann geht, aber Frauen können auch zornig sein, die sind auf einer anderen Ebene, die sind geschickter, aber die sind halt auch nicht im Willen Gottes, im Zorn. In diesem Sinne vollbringen diese Menschen nicht Gottes Gerechtigkeit, weil wenn du nämlich selber agierst, selber kämpfst, selber, hat Gott keine Chance mehr zu wirken und zu handeln. Aber wenn du dastehst und alles mit dir und mit der Gemeinde und mit der Gesellschaft machen lässt, dann bist du nicht im Willen Gottes, sondern dann bist du gleichgültig, dann bist du fatalistisch, dann bist du daneben. Doch eine Wahlempfehlung jetzt? Lieber nicht, weil der Text gibt es nicht her, jetzt eine Partei zu nennen, die wir jetzt wählen sollten. Aber es gibt uns eine Verantwortung, für die Gesellschaft einzutreten und nicht zu sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, es wird geschehen, was gerade passiert. Das, was ich jetzt so, scherzhaft ist jetzt falsch, was ich jetzt so von Hiob zitiert habe, ist in einem vollkommen anderen Zusammenhang. Wir sollen für unser Land eintreten, im Wort, im Gebet, in der Tat, im Stehen. Aber der menschliche Zorn, das menschliche Kämpfen, bringt nicht nur nichts, sondern verunehrt Gott und steht ihm vielleicht sogar im Wege. Aber der Zorn an sich ist nicht falsch. Der Zorn an sich ist sogar berechtigt. Menschen, die nicht zornig werden, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Ich weiß nicht, ob wir so gut mit diesen Leuten leben könnten. Wenn dich etwas so dermaßen bewegt und der andere sagt, das ist nicht schlimm, Gott wird schon richten. Du fühlst dich nicht nur nicht verstanden, sondern du merkst irgendwo, du bist ergriffen und Gott ist auch ergriffen über das Unrecht, über das Leid, über diese Dinge danach. Und Gott möchte dich ja gebrauchen. Aber er möchte dich gebrauchen, er möchte nicht, dass du selbst und eigengerecht losziehst. Langsam zum Zorn. Morgen sieht die Welt schon wieder etwas anders aus. Aber wenn die Emotionen runtergekommen sind und die Sache noch genauso da ist, dann sollst du, dann musst du dich von Gott dafür gebrauchen lassen. Und das ist vielleicht für Einzelne, für mich zumindest, schwieriger, als dann im Zorn mal eben dem anderen eine mitzugeben. Dann nämlich auf Gott zu hören und zu sehen und auch abzuwarten und zu merken, schnell zum Hören, und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ich habe gestern versucht, mit einigen Parteileuten zu reden. Mit einigen Leuten konntest du nicht reden, weil sie keine Argumente hatten, sondern weil sie Ideologien hatten. Aber trotzdem, hören, versuchen zu hören. Das geht jetzt nicht nur auf Partei, das geht um jede menschliche Kommunikation, jedes menschliche Miteinander. Warum handelt der denn jetzt so? Warum denkt der denn jetzt so? Wieso? Und dann, das, was man natürlich dann nachher ganz schnell macht, da verstanden, ich gebe dir sofort die Antwort drauf. Nicht nur langsam zum Reden, langsam zum Reden. Nicht nur langsam zum Zorn, langsam zum Zorn. Also, du hörst schnell, musst reagieren, aber warte erst mal, bis du verstanden hast, was du überhaupt gehört hast. Wir reagieren manchmal so, da fängt jemand an zu reden und nach dem dritten Satz vollenden wir schon den vierten, fünften Satz, weil wir wissen ja genau, was er meint. Genau das ist es nämlich, wovor der Jakobus uns hier warnt. Du sollst hören, du sollst stellbereit sein zum Hören und du sollst den anderen auch ausreden lassen, du sollst zuhören, du sollst verstehen, was er gesagt hat und nicht schon weiter denken und nicht schon weiter handeln. Es fällt uns schwer und deshalb müssen wir uns von Jakobus hier auch ermahnen lassen, es ist auch eine praktische Konsequenz, wenn wir wirklich glauben. Wenn wir wirklich glauben. Und dann müssen wir dieses Wort in uns wirken lassen. Und wirken heißt halt teilweise auch wirklich reinwirken lassen, also in unsere Herzen wirken lassen. Und das heißt danach auch reinlassen, nicht auch verstanden, sondern wirklich auch zulassen, dass Gottes Wort auch erstmal gegen uns spricht, gegen mich spricht. Diese Predigt, die ich euch jetzt halte, musste ich mir erstmal selber halten. Diese Predigt, die habe ich mir jetzt hier schön aufgeschrieben, schön in mein Dingsdabums da reingetippt, aber die musste erstmal mich treffen, bevor ich sie euch halten konnte oder jetzt hier kann. Diese Worte müssen erstmal zu mir sprechen, dass ich sage, alles, was Gottes Wort sagt, sagt es mir. Und wenn ich es nicht angenommen, wenn ich es nicht zugelassen hätte, wenn ich nicht sagen würde, dieser Gott möchte durch mich etwas sagen, dann bin ich kein Kanal, der etwas weitergibt, sondern dann halte ich euch jetzt irgendeine Rede von irgendwas, bla bla blub, könnt ihr vergessen dann nachher. Wenn nicht Gott durch mich redet, aber dazu muss er es mir erstmal so eingeben danach, also jetzt nicht so eingeben, sondern so eingeben, ins Herz geben, dass es für mich Wahrheit geworden ist und dass ich diese Wahrheit auch als Überzeugung, als Wahrheit, wirkliche Wahrheit weitergeben kann. Weitergeben kann, als Worte Gottes weitergeben. Deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, danach eine Wahlempfehlung kann ich nicht machen, weil dieser Text es nicht hergibt. Dieser Text gibt es nicht her, dass ich sagen kann, guck mal, in der Bibel steht auch Wählpartei X. Gibt der Text nicht her. Wer sich hier allerdings hinstellt und diesen Text missbraucht und aus diesem Text jetzt nachher sagt, siehst du doch ganz klar, Gott will so und so und das kannst du nur mit der Partei erreichen, der missbraucht oder kannst ja alles Mögliche daraus machen, machen wir es jetzt mal mit der Partei, der missbraucht Gottes Wort, um seinen Willen den Geschwistern, den Menschen, den Zuhörern aufzudrängen. Und leider gibt es viele Leute, die missbrauchen Gottes Wort oder die missbrauchen irgendetwas, um ihren Willen in der Autorität Gottes dann nachher an die Menschen weiterzugeben. Die sagen dann nachher, Gott hat gesagt, lies doch mal diesen und jenen Vers, natürlich wunderschön aus dem Zusammenhang rausgerissen, der andere versteht es nicht, der andere weiß es nicht, der andere glaubt es, ja gut, ja Gott will auch, dass ich Partei X wähle. Ja, kannst du alles machen dann nachher. Du kannst seelsorgerliche Gespräche wunderbar führen, wenn du dich auf eine Seite geschlagen hast und den passenden Bibelvers dafür haben, dass der andere mundtot wird. Nie wieder mit dir reden, weder mit dir als Seelsorger, noch mit dir als der, um den es dann halt gerade geht, weil du wirst ja gerade mit dem Wort Gottes plattgebügelt worden. Und der andere merkt ja auch irgendwo, worum geht es dem denn, der jetzt redet? Möchte der wirklich Gott ins Gespräch bringen oder möchte der einfach nur seine eigene Wahrheit fromm verkaufen? Und den Gedanken fand ich selber wichtig, danach Gott pflanzt, und er lässt wachsen. Er pflanzt, ist eine Sache von 2 Sekunden. Er lässt wachsen, ist eine Sache von Monaten, vielen Monaten, dauert. Geduld ist nicht unbedingt unsere Stärke. Geduld ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Wie gehen wir in der Situation um? Ich bin jetzt geduldig, locker, schaffe ich kein Problem. Geht nicht, ist nicht in mir drin. Wie kann ich geduldig werden? Gib mir irgendwelche Psychotechniken, schafft schon. Ja, klar, funktioniert, aber ist nicht der, also funktioniert in begrenztem Maße, ist aber nicht Sinn der Sache. In der Situation Gott hineinzunehmen, Jesus Christus persönlich als den, der Leben schenkt, der Dinge verändert, der ein Interesse daran hat, in dieser Situation sich zu verherrlichen. Und wie sehr hat sich Jesus in der Versuchung verherrlicht? Wie sehr, wie toll, wie freuen wir uns heute noch, wie er in der Situation bestanden hat und wie stehen wir da, wenn wir selber kämpfen, wie der da jetzt hier halt gerade in diesem Beispiel dann halt aus menschlichem Zorn reagiert hat, uns den anderen mal eben zeigen wollte und nachher der war, der, wenn er ehrlich wäre, hätte sagen müssen, ja, tut mir leid, war total daneben. 2 Folien haben wir noch. Erst hören, dann handeln. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Wie meint er es? Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Und jetzt, was sind diese nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen? Nochmal, seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, ihr Hörer, die ihr euch selbst betrügt. Denn Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, also nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war, wie er ausgesehen hat. Wer aber tief hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und beharrlich darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Glückselig sein in seinem Tun. Der eine betrügt sich selbst. Alles okay. Betrügt sich selbst. Und der andere erkennt seine Runzelpickel und lässt etwas daran tun. Und Gott bezeichnet ihn als glückselig. Die Leute, die in die Bibel hineinschauen und sehen, wie toll alles ist, wie wunderbar es ist, wie gut sie doch von Gott geschaffen worden sind, die beglückwünsche ich. Aber wenn das ein Tag ist, aber sagen wir mal so, wenn es nicht nur ein Tag ist, sondern wenn es eine Lebenseinstellung wird, frage ich mich, wie lesen diese Menschen die Bibel, wenn sie nicht erkennen, dass Gott noch in ihnen etwas verändern möchte, dass Gott sie ihnen dann auch noch zeigt, da ist dein Problem. Da ist etwas, was ich, Gott, in dir noch tun möchte. Da ist etwas, was halt nicht okay ist. Wofür du noch Buße tun musst, wo ich, Gott, in deinem Leben noch... Wer in der Bibel liest und meint, ist alles okay, er liegt, entschuldige das Wort, einem reinen Selbstbetrug. Aber was ist dieses vollkommene Gesetz der Freiheit? Wer in dieses vollkommene Gesetz hineinschaut, der wird glückselig sein. Ideen? Meine erste Idee war, das vollkommene Gesetz der Freiheit, also das Gesetz, was hat das Gesetz und ich werde glückselig sein durch das Gesetz. Und mein Gedanke war danach, Andreas, Autobahnfahren ist schön, aber du kannst eine Autobahn fahren, wenn du rechts und links Leitplanken hast. Und weil wenn du das nicht hast, dann fährst du keine 120 oder andere fahren ja noch schneller, dann fährst du keine 200, mache ich nie, wirklich nie, weil ich viel zu viel Schiss habe. Also der fährt nie so schnell, sondern der weiß halt, Leitplanken, Gesetze sind gut und richtig. Und nur dadurch, weil ich die Leitplanken und eine gute Autobahn, ausgebaute Autobahn habe, nur weil die Gesetze danach gelten und auch die Geschwindigkeitsbegrenzung, nur dadurch kann ich Freiheit haben und nur dadurch komme ich voran. Das war mein erster Gedanke. Er ist nicht falsch, aber er ist nicht das, was der Text meint. Es ist nicht das Gesetz der Freiheit, sondern das, was ich da mit meinen Leitplanken anfange, ist, ich gebe dem Gesetz etwas Gutes für mich. Das ist ja gar nicht für mich. Das Gesetz ist ja gar nicht für mich. Das Gesetz betrifft mich ja gar nicht. Das Gesetz, an das ich jetzt denke mit den Leitplanken, ist das Gesetz für die damals, für die Juden, also das mosaische Gesetz. Das ist ja den Leuten, die nicht auf Gott hören wollten, das ist ja den Leuten, die du sagst, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden. Das ist ja, dass der in deren Herzen diese ganzen Dinge drin waren. Aber Gott hat uns ja zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und in dieser neuen Schöpfung gilt nicht mehr das Gesetz des Mose, sondern gilt das Gesetz des Christus. Also habe ich es hier nicht mehr mit dem alten Gesetz zu tun, was ich mir jetzt irgendwie schönrede oder wo ich jetzt gucke, warum das auf mein Leben noch ungefähr schon passt und warum ich da... Nein, darum geht es nicht. Es geht um ein neues Gesetz, was in mir als Christen, was mit euch als Christen wirkt. Und das ist nicht das Gesetz des Mose, das Gesetz der Werke, das ist das Gesetz der Freiheit. Und wenn ich in diesem Gesetz der Freiheit bleibe, beharrlich bleibe, das heißt nicht, dass ich wieder verloren gehen kann, sondern wenn ich in diesem Gesetz wandle, mich aufhalte, lebe, handle, dann werde ich glückselig sein. Und dieses Gesetz der Freiheit ist das Gesetz des Christus. Also zu Deutsch, das, was Christus in mir tun möchte, was Gott in mir verändern möchte, was Gott in mir wirken möchte, was Gott in mir ausleben möchte, was er in mir tun will, das macht mich frei. Gewisse Dinge, die du tust als Sünde, machen dich als Christ nicht frei, sondern die binden dich. Wir denken manchmal, oh, wenn ich Christ bin, dann darf ich das und das nicht mehr machen. Es ist ja genau das Gegenteil. Nicht, dann darf ich das und das nicht mehr machen, dann will ich das nicht mehr machen. Nenn mir eine Sünde, mit der du gerade ein Problem hast und du denkst ja nachher, wenn ich Christ bin, dann darf ich das und das nicht mehr machen, weil das macht mein Leben aus, ohne das könnte ich nicht leben, oh, dann darf ich, nein. Dann willst du nicht mehr diese Sachen machen und Gott macht dich frei durch seinen Geist von dieser Sache und dann bezeichnet er dich als glückselig. Dann ist gewisse Sachen, es gibt Leute, ich denke jetzt an eine Person, also kennt ihr alle nicht, ich glaube, die kennt ihr nicht, also ist nicht von hier, diese Person kann sich nicht vorstellen, ohne Bierchen, also ohne Alkohol, zu leben. Ist nicht abhängig, meines Wissens zumindest nicht abhängig, aber wenn du halt, als Christ trinkt man kein Alkohol, das geht überhaupt nicht, na, oh, nee, wenn als Christ nicht, nee, dann ist das alles nichts. Geht nicht. Aber diese Person ist abhängig, also nicht jetzt hier, also der könnte bestimmt ohne Bierchen leben, aber Bier und die Gesellschaft und dieses ganze Leben ist sein Leben und was anderes kennt er nicht. Ist auch nicht vorstellbar als schönes, gutes Leben. Und er kann auch gar nicht, aber diese Sache bindet ihn, hält ihn, knechtet ihn. Aber er meint ja, das gehört gut, das ist eine schöne Sache, was ein Samstag ohne Party geht überhaupt nicht. Aber es macht ihn nicht frei, sondern es bindet ihn. Und Gott macht dich frei von dieser Sache, wo du jetzt im Augenblick gar nicht denkst, dass du davon ohne das leben könntest. Und er macht dich frei für eine ganz andere Sache. Frei von, setz eine Sache ein, frei für ihn und für sein Gesetz, dieses neue Gesetz der Freiheit, dieses, was er in dich als Gesetzmäßigkeit gegeben hat. Du willst nachher gar nicht mehr, in dem Fall von diesem Mann, Bierchen trinken. Du hast, warum habe ich das mein ganzes Leben? Habe ich auch. Wie blöd war ich denn? Wie konnte ich nur? Ja, du konntest damals überhaupt nicht, weil du nicht die Kraft hattest, weil dieses neue Gesetz damals noch nicht dein Leben bestimmt hat. Damals war dein altes Gesetz, du sollst nicht. Und du hast dich natürlich gewehrt, irgendwie dieses Gesetz auszuhebeln, dieses Gesetz dann nachher unkenntlich zu machen, dieses Gesetz dann nachher zu umgehen. Ach, ich drehe jetzt. Nein. Du hast es dir schön geredet. Und jetzt, durch das Hören zum Handeln zu kommen, Gottes Handeln, Gottes Geist, Gottes Wirken in dich, dir groß werden zu lassen, stehst du unter einer neuen Gesetzmäßigkeit, nämlich dem Gesetzmäßigkeit der Freiheit für ihn. Frei von der Sünde, frei für ihn zu sein. Das auszuleben können, was er in dir wirken möchte. Wenn du den Leuten auf der Straße sagst, dann nachher bekehr dich und mach das und das und das, das können die doch auch gar nicht. Wie sollen die das können ohne Heiligen Geist? Für die ist es wirklich zu schwer. Und wenn sie es tun wollen, landen sie in der Werksgerechtigkeit und nachher wahrscheinlich in der tiefen Enttäuschung, weil sie merken, sie können es nicht. Also wir geben den Leuten das Gesetz, nicht damit sie es tun sollen, sondern dass sie damit erkennen, dass sie es nicht tun können und ihnen dann zeigen, es gibt eine neue Gesetzmäßigkeit, dass du frei von dem Ganzen wirst, weil Jesus Christus dich frei machen will. Und dann glückselig. Aber dazu musst du es tun. Wenn du es nur hörst und denkst, ja klar, wird Gott schon, bringt dir nichts. Du musst es ausleben, du musst Gott lebendig in dir wirken lassen. Zulassen, aktiv machen lassen. Ganz schnell. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, Gott zu dienen, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit, also dessen Gottesdienst, ist wertlos, nichtig, null. Eine reine, echte, makellose Frömmigkeit, also der Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis, in ihrer Not zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Man sieht nur mit dem Herzen gut, ist Zitat aus dem Kleinen Prinzen. Die Bibel sagt etwas ganz Ähnliches, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Ist natürlich eine andere Blickrichtung, aber es geht auf das Herz. Also nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Wenn du auf das Äußere guckst, bist du da wie diese Geschichte mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Das ist das hier, Lukas 18. Da stehen sie beide da. Der Pharisäer hat alles richtig gemacht. Der Zöllner hat alles falsch gemacht. Wer ist gerecht rausgegangen? Der alles falsch gemacht hat. Macht das Sinn? Nein. Doch, macht Sinn. Weil der alles richtig gemacht hat, hat es in der falschen Einstellung gemacht. Und die Einstellung war, ich bete, ich faste, ich bin gerecht. Diese Einstellung ist vor Gott absolut falsch und diese Einstellung des Zöllners ist absolut richtig. Und diese richtige Einstellung macht alles andere richtig, weil dann sind auch die falschen Sachen, die du Gott abgibst und durch sein Gesetz der Freiheit ändern lässt, weil er nämlich Raum gewinnt, auf einmal auch gut und richtig. Und alles, was du richtig machen kannst, wird durch die falsche Einstellung falsch. Beispiel, 1. Korinther, das steht hier gar nicht so, kennt ihr aber, 1. Korinther 13, wo über die Liebe gesprochen wird und darüber geschrieben wird, was ohne die Liebe ist. Wenn du nicht Liebe hast, dann bist du ein tönendes Erz, also irgend so was Nerviges, danach eine schallende Zimbel, dann bist du alles nichts. Und ich habe das jetzt mal für uns Mathematiker aufgeschrieben. Wenn du eine Sache tust, machst du richtig. Und du summierst das, du summierst das auf. Du hast 10 mal 100 Euro. Hast du 10 mal 100 Euro, hast du 100 Euro. Hast du 1.000 Euro. Und hast du nochmal 10 mal 100 mal 1.000 Euro, hast du 10.000 Euro. Und hast du das Ganze nullmal, hast du nicht 100.000, hast du 0. Wenn du eine Sache mit 0 multiplizierst, ist das Ergebnis immer 0. Und wenn du 1.000 Euro mit 0 multiplizierst, hast du genauso viel, wie wenn du 1 Euro mit 0 multiplizierst, nämlich 0. Und wenn du die Sache im Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Selbstbetrug machst, ist das Ergebnis immer 0. Tut mir leid. Ist so. Gilt aber für mich genauso wie für euch. Wahlempfehlung. Eine reine und echte und makellose Frömmigkeit, Gottesdienst vor Gott, ist dem Vater, ist es Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis, in ihrer Not. Heute müsste man mehr sagen, nicht in ihrer Not, sondern in ihrer Einsamkeit. Ich behaupte einfach mal, wir haben keine arme Leute hier im Land. Ihr könnt mir das Gegenteil nachher nicht beweisen. Ihr könnt mich widerlegen, aber ihr könnt es mir nicht beweisen. Also ihr könnt versuchen, es zu widerlegen. Aber wir haben tausende, Millionen von einsamen Leuten. Und diese Witwen und Waisen sind einsam. Natürlich haben wir oft auch Not, Bedrängnis, aber klar, aber egal. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Machst du einen Gottesdienst, Hochmut und Selbstgerechtigkeit, ich hab's, ich kann's, ich bin's, kommt zu mir her, ich gebe euch jede Antwort dieser Welt. Oder ihr macht den Gottesdienst, der für Gott ein wahrer Gottesdienst ist, und ihr macht ihr ein Beispiel. Besucht die Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis, in ihrer Not, in ihrer Einsamkeit und haltet euch von der Welt, also von den Anfechtungen, von den Versuchungen dieser Welt bewahrt. Du hast die Wahl. Stehen wir auf und beten wir miteinander. Jesus, wir danken dir dafür, dass du lebendig bist und dass dein Wort praktisch ist. Praktisch erfahrbar, praktisch auslebbar und das Ganze auch hier und jetzt und heute in dieser Zeit, in dieser Welt. Und so gib viel Gnade. Wir haben gelesen, dass in uns diese Sachen überhaupt nicht drin sind. Kein bisschen ist in uns und alles ist in dir. Und so wollen wir uns viel Gnade, viel Weisheit, viel Bereitschaft schenken lassen für unser christliches Leben hier an diesem Ort, in dieser Zeit, in dieser Welt. Gib viel Gnade und Segen dazu. Amen.